Das muss gut funktionieren von Anfang an. Und deswegen braucht es ausgereiftere Technologien. Qualitätsmanagement ist auch etwas, was man leben muss und nicht einfach nur irgendwie normativ macht und dann einmal ja, ein Opfer gibt in den Opferkasten. Also.
Der Medizinprodukte-Talk. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Brockmann.
Wieder zurück zu 1385 oder zu 1479, die sind sehr klar und sehr einfach zu verstehen. Das ist keine Wissenschaft. Am Ende aber sehr effizient. Ich denke, das ist gut.
Hallo Claudia, lange nicht gehört.
Richtig, richtig lange haben wir uns nicht gehört.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie so eine Aufzeichnung überhaupt funktioniert. Ich musste mich da jetzt erstmal wieder reinfuchsen.
Das ging mir ähnlich. Ich muss auch erst überlegen, was wir jetzt alles vorhaben. Es da hat ja auch einen Grund, dass es ein bisschen Verzögerung gab, weil wir arbeiten ja an was ganz Tollem. Wir spoilern das jetzt noch nicht, sondern mal verraten das erst am Ende der Sendung.
Fast so toll wie das, was die EU-Kommission so ganz kurz vor Weihnachten noch lanciert hat. Es gibt ja so einige Änderungsvorschläge in der MDR. Die kam am 16.12. raus, Claudia. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt?
Ich habe mich schon damit beschäftigt und bin noch nicht sicher, ob es eine Erleichterung ist oder eine Verschlimmbesserung.
Bei uns wird es auf jeden Fall eine Verschlimmerung. Zumindest droht daher, dass ja viele Klassifizierungsregeln neu gestaltet worden sind. Und wir haben ein stoffliches Medizinprodukt als Klasse 1, weil die Regel 21 nicht anwendbar ist. Allerdings mit den Änderungen haben sie in der Regel 21 zwei kleine Wörtchen eingefügt. Und damit dürfte es quasi unmöglich für ein stoffliches Medizinprodukt werden, in Klasse 1 zu verbleiben.
Dann sage ich mal viel Spaß. Ich glaube, die meisten Softwarehersteller werden genauso zittern, weil so richtig klar sind die neuen Regeln ja nicht.
Nee, da ist wirklich vieles, was sie verschlimmert haben. Aber das gibt auch viele, viele positive Effekte. Zum Beispiel sind die Voraussetzungen zum Sein einer PRRC deutlich entschärft worden.
Und ich finde, das macht doch total Sinn. Also dieser Fokus da, dass alle einen naturwissenschaftlichen oder technischen Hintergrund haben müssen, das ist total blöd, weil ganz kleine Unternehmen von vielleicht ein, zwei Personen, die ganz viel ausgelagert haben und dann hast du halt jemanden, der formell nicht die Rolle der PRC übernehmen kann. Aber ich meine, die CEO haftet einfach mal so oder so für alles. Es macht also überhaupt keinen Sinn, dann eine Verantwortung abzugeben. Ich war letztens bei einem interessanten Austausch von QTech. Die machen ja so einen PRRC-Stammtisch.
Den kenne ich.
Den können wir an der Stelle sehr empfehlen. War sehr, sehr gut moderiert. Und es war ein wirklich interessanter Austausch. Dadurch, dass da auch Vertreter waren von Mittelständlern, die einfach viel mehr Leute haben, hat man einfach mal so richtig gemerkt, wie da so Welten aufeinander prallen. Ob du jetzt Mittelständler bist oder ob du mit kleineren Unternehmen eher was zu tun hast. Du schaust einfach mit einem ganz anderen Blick auf die Sachen. Und es ist so wichtig, dass da tatsächlich ein reger Austausch stattfindet. Und es ist ja fast bedauerlich, dass die ganzen Verbände, die ja politisch irgendwas bewirken können, sich auf Mittelständler und größere Unternehmen fokussieren und all die ganzen Klein- und Einzelunternehmen, die fallen hinten runter.
Das ist beim BPI zum Beispiel ein bisschen anders. Aber um nochmal auf den PRRC-Stammtisch von QTech zurückzukommen, das fand ich schon eine richtig super Idee und das war ja auch nicht allzu lange, nachdem unsere Podcast-Folge zum Rollenkonflikt zwischen QMB und PRRC erschienen war, den wir mit Ina Hein aufgezeichnet hatten. Und sie hatte ja auch den Wunsch geäußert, dass es sowas geben müsste. Und nicht viel später gab es sowas.
Kann Zufall sein, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir andere Leute zu irgendwas inspirieren.
Zum Beispiel haben wir auch unseren heutigen Gast Martin inspiriert, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Und tada, da ist er. Hallo Martin, stell dich doch mal kurz vor.
Hallo Jörg, hallo Claudia. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch virtuell in Berlin sein darf und Grüße aus dem schönen Wien. Ich bin Entrepreneur, habe ein Beratungsunternehmen gegründet, weil es ist einfach herrlich, wenn man mit vielen verschiedenen Menschen und Projekten und in meinem Fall mit Medizinprodukten und Herstellern zu tun hat, gemeinsam Probleme zu lösen oder Aufgaben zu meistern. Und das Allermeiste, es endet immer irgendwie mit was Positivem und finde, das ist etwas, was einem dann wieder Energie gibt.
26 Jahre als Berater ist eine krass lange Zeit. Was hast du denn vor der Zeit gemacht? Also bist du wirklich so ein Dinosaurier, was Medizintechnik betrifft?
Kurze Antwort ist ja. Was habe ich vorher gemacht? Ich habe studiert Elektrotechnik und die Diplomarbeit war schon seit 1993 medizintechnisch. Und 2001 habe ich das Unternehmen gegründet. Dazwischen waren 8 Jahre unselbstständige Entwicklungs- und Regulatory Affairs, Quality Manager, erste QM-Systeme etabliert und so, was man halt so braucht, wenn man ein Produkt erstmals in den Verkehr bringt. Und dann war halt irgendwann der Zeitpunkt, wo es mir genug war mit der unselbstständigen Tätigkeit und dann war die Firma der nächste Schritt.
Ich habe das Gefühl, dass Innovationen im Bereich Medizintechnik relativ träge sind. Nicht träge in dem Sinne, dass Medizintechnik keine Innovation hat, sondern dass Innovationen, die uns als Konsumer betreffen, deutlich eher sind als in der Medizintechnik. Wie ist denn da deine Sicht auf die Dinge? Ein großes Thema ist ja, wir haben ja KI, ist ja so ein Beispiel. Glaubst du, dass es 10 Jahre dann auch dauern wird, bis wir KI wirklich in der Medizin etabliert haben?
Ja. Hat aber, denke ich, auch gute Gründe, weil Medizinprodukte ja einen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen haben und da kannst du nicht so viel experimentieren. Das muss gut funktionieren von Anfang an und deswegen braucht es ausgereiftere Technologien, weil wir als Patienten uns innovative Medizinprodukte wünschen. Also das ist immanent in diesem System drinnen. Wenn man es andersrum formuliert, die Regulierungen haben ja damit begonnen, dass wir die Situation hatten, dass halt irgendwer behauptet hat, dass die Produkte irgendwas können am Jahrmarkt von 1850. Und in Wirklichkeit war das alles heiße Luft bestenfalls oder es hat geschadet. Und man wieder kennt Beethoven und Beethoven ist dann ja letztlich an einer Lungenentzündung gestorben. Und um diese zu behandeln, hat man Quecksilber verwendet, hochgiftig. Also waren wir froh, dass das nicht mehr so ist. Also da warten wir lieber ein bisschen, glaube ich, dass die Produkte wirklich gut validiert sind. Das macht Sinn aus meiner Sicht. Deswegen Regularien. Ich arbeite ja nicht umsonst in dem Gebiet, weil ich denke, das ist ein wichtiger Beitrag, um sichere und leistungsfähige Medizinprodukte zu haben.
Würdest du sagen, dass das Wachstum, was die Regularien für Medizinprodukte betrifft, in den letzten 25, 30 Jahren linear verlief oder eher exponentiell?
Auf jeden Fall exponentiell. Also man schaut auf mal, alleine wo das angekommen ist im Supermarkt, beim Aldi, kriegst du heute Medizinprodukte. Das war nicht Standard, dass das dort verkauft wird. Ja. Also im Endeffekt, jeder hat zu Hause heute x Medizinprodukte im Schrank stehen und das ist eine enorme Verbreiterung dieser Branche und dieser Produktvielfalt, die wir in dem Bereich haben im Endeffekt.
Bei einer Zahnbürste denkt man eigentlich auch eher, es ist ein Hygieneartikel, aber nee, denkst du, es ist ein Medizinprodukt.
Nee, eine Zahnbürste ist ein Kosmetikum.
Wäre ich mir nicht so sicher.
Sind wir schon mittendrin oder in diesem Thema, das Ganze ist natürlich komplex und... Darum gibt es ja uns als Berater oder als Quality Manager, als Experten, dass wir versuchen, diese Regeln, die jetzt eher so formuliert sind, dass es nicht ganz so einfach ist, sie zu interpretieren, äußerst spannend und macht ja auch Spaß. Ich finde, es ist interessant, die Wenn und Abers dann zu überlegen, warum soll es eins sein, warum ist es vielleicht doch keines. Und wenn man dann mit einer verständigen Person gegenüber spricht, also von einer benannten Stelle, dann findet man ja oft da wirklich gute Kompromisse.
Ja. Meine Frage nach dem exponentiellen Wachstum war, ob die Anforderungen an die Medizinprodukte linear oder exponentiell gewachsen sind.
Die Requirements, okay. Sie steigen natürlich. Und wenn man jetzt den Vergleich zwischen der MDD oder der IVD, also IVD könnte man noch besser als Beispiel nehmen, da ist ja fast schon exponentiell untertrieben. Aber es geht meiner Meinung nach nicht exponentiell, sondern ich bin ja Techniker, also darum exponentiell, das ist funktional, also die falsche Funktion. Also es ist mehr Stufenfunktion, also es geht plötzlich von niedrig auf hoch, also es springt sehr stark und das ist vielleicht noch schwieriger, weil Dinge, die entwickeln sich ja nicht linear und hier hatten wir es jetzt mit einem Sprung zu tun, dass plötzlich Regeln da waren, die vorher nie da waren und das stellt natürlich das Ganze schon auf den Kopf. Ich glaube, da spielen aber noch andere Faktoren eine Rolle. Die Geschwindigkeit ist es nicht so sehr, sondern das Management, wie man diese Dinge in die Natur freilässt sozusagen.
Mein Mathe-Prof an der Uni, der auch Mathe für Wirtschaftswissenschaftler unterrichtet hat, der hat dann an solchen Stellen immer gesagt, die Wirtschaftswissenschaftler würden jetzt hier einen linearen Fit durchlegen.
Ja, das tun wir ja automatisch, das passiert halt dann nur im Sinne sozusagen, dass natürliche Systeme natürlich träge sind und nicht von 0 auf 1 springen können. Also das heißt, die Natur springt dann eh nicht mit, also die braucht halt dann Zeit und das sind die Zeiten, die wir jetzt nicht haben für die Umstellung von so grundlegenden Dingen. Die kann man halt nicht in 3 Jahren umstellen, das hat man gemerkt.
Wann hast du dich denn das erste Mal mit Medizinprodukte-Regularien aktiv beschäftigen müssen?
Das war gut, weil es war wirklich müssen. Ich startete ja als Entwickler in das ganze Thema rein. Also wir hatten damals eine einmalige Chance. Wir durften im Allgemeinen Krankenhaus in Wien eine interkardiale Pumpe mitentwickeln. Man erst dachte ich, wir entwickeln mit. Man am Ende hat sich herausgestellt, wir sind es, die das entwickeln. Damit entstand sowas wie Angst, weil wenn du weißt, du machst was, was dann später am Herzen von anderen Menschen verwendet werden soll und die Ärzte haben keine Ahnung, was sie da tun, also sie kennen ja die Technik nicht. Sie glauben nur, wir wissen eh, wie es geht. Also da hast du irgendwie ein Gefühl der Verantwortung, das da entsteht. Und da bin ich dann irgendwie draufgekommen, dass es ja doch schon sowas wie Regularien auch 1987 gab. So eine 60601 gab es schon, also so elektrische Sicherheit für medizinische Geräte. Und da war ich dann total happy. Und so ein Vorläufer zum Beispiel, die 14941 gab es auch schon, also nicht den 14971, aber die 1441, also so eine Risk Management, die hieß damals Risikoanalyse, also auch nicht Risikomanagement. Aber es gab so ein paar rudimentäre Ansätze an Regularien und ich habe das genutzt, um darauf hinzuweisen, wir können das jetzt nicht gleich anwenden, weil wir müssen uns erst an die Regularien halten. Und das hat uns tatsächlich den Kopf gerettet, sonst würde ich wahrscheinlich hier nicht sitzen. Wer weiß, was da noch alles passiert wäre, wenn die einfach straightforward das ausprobiert hätten.
Wie schnell konntest du dich damals einarbeiten, beziehungsweise würdest du denken, wie viel mehr Zeit ist heutzutage nötig?
Die Einarbeitung war so, es gab eine Papierversion von der 9001, da habe ich das Qualitätsmanagement aufsetzen müssen und es gab eine Papierversion von dieser Zusatznorm 46001. Jetzt mussten wir das konsolidieren, das hieß, wir tippten die Norm ab, also meine Frau, die kann gut Maschinen schreiben, hat das abgetippt und wir haben die beiden Normen dann, PCs hatten wir schon, dann gemerged und hatten so eine konsolidierte Fassung, um die uns dann alle beneidet haben. Das Einarbeiten war, ja, ich würde sagen, ein Jahr in Summe mit dem Audit danach.
Wir wissen ja, es kommen jedes Mal mit jeder Revision der Norm, kommen neue Anforderungen. Hast du auch irgendwas beobachtet, dass es irgendwas gibt, wo du sagst, das wurde entschärft oder war einfach obsolet?
Also es ist tatsächlich meistens mehr geworden.
Obsolet wären höchstens die Verkaufspraktiken der Normenanbieter gewesen. Gerade wenn man auf die 13485 guckt, ich fand es schon ziemlich frech, für die Änderungen in Anhang ZA und ZB da so eine Menge Geld zu verlangen.
Ich bin ein großer Open-Source-Freak. Denke auch, dass der Ansatz, den die Vereinigten Staaten fahren, also das Freedom of Information sozusagen eine wesentliche Grundlage eines Rechtsstaates ist. Und wenn du Gesetze machst, dann musst du auch die dazugehörigen Verordnungen und sonst was dazugehört dem Anwender zur Verfügung stellen. Also das ist ein Defizit in dem System, dass wir über Normen eine Paywall haben, die verhindert, dass diese Normen breit und legal eingesetzt werden.
Das Interessante ist ja, es gab ja nun die Entscheidung vom EuGH, aber irgendwie macht dieses Projekt keine Fortschritte. Also man kann regelmäßig da reingucken und Sterilitätsnormen sind da drin, aber die Kerndokumente, die wir brauchen für die Medizinprodukte, und da gehört für mich die ISO 13485 dazu, ist einfach nicht da. Ich finde das skandalös, obwohl wir eine Entscheidung von einem Gericht haben, dass einfach nichts passiert.
Das liegt vielleicht auch an dem Kläger. Das war seinerzeit ein Hersteller von Spielzeug. Und wahrscheinlich wird erstmal angenommen, dass diese gerichtliche Entscheidung erstmal nur genau dieses Thema betrifft.
Das müssen aber alle gleich behandelt werden.
Ja.
Ich denke, das ist wirklich ein essentieller Punkt in der Medizinproduktewelt, dass die Grundlagen, also wir haben Grundlagen, die frei verfügbar sind in Europa, wie die MDCG-Dokumente zum Beispiel, die einen unverbindlichen Charakter haben. Die Normen werden auch als solches hingestellt, ja, weil über die Konformitätsvermutung ist ja indirekt gesagt, naja, du kannst das schon anders lösen, aber das muss gleich gut sein. Aber du kannst ohne Kauf der Norm nicht rausfinden, was das Mindestmaß ist, also was heißt gleich gut. Also du musst das vergleichen können. Also das ist irgendwie so, finde ich, ursächlich komischer Ansatz, denke, das ist schwammig. Und ich denke, gerade wenn es darum geht, Grenzwerte festzulegen von der Höhe her, aber im Wesentlichen sollten diese Zahlen einfach fix vorgegeben sein und die sollte man jederzeit nachlesen können und nicht erst irgendwo dafür Geld einwerfen müssen, damit man rausfindet, was jetzt wirklich gilt und was nicht. Das ist bedingt sinnvoll. Also wenn man da etwas machen würde, könnte man vorstellen, dass das auch die Akzeptanz des Ganzen deutlich steigern würde.
Wir kennen ja alle noch die alte MDD-Richtlinie, die ist von 1993 und das wurde dann in deutsches Recht 1995 übertragen. In Österreich kam das Gesetz aber erst 1-2 Jahre später. Warum gab es denn da eine Verzögerung?
Ja, wir sind ja die EU noch nicht so lange dabei wie Deutschland. Österreich ist erst 96 beigetreten.
Dann hattest du kurz über die 46001 gesprochen, die alte QM-Norm. Ich habe sie noch nie gelesen, da bin ich dann doch ein bisschen zu jung. Wie unterschied die sich denn zur ISO 13485?
Sie war sicher nicht so umfangreich. Im Wesentlichen der größte Unterschied war eben die 13485 war dann eine Norm, die das alleinstehend abgebildet hat. Das heißt, du musstest nicht jetzt zwei Normen miteinander synchron implementieren, Damals war es halt so, dass du die Normen zusammenstoppeln musstest. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Ansonsten also finde ich ehrlich gesagt, dass die 13485 jetzt nicht zu den Normen zählt, die jetzt große Herausforderungen stellen, weil gibt es andere Normen, die da viel komplexer und umfangreicher sind und also in der Anwendung schwieriger sind. Also die 13485 ist aus meiner Sicht ja relativ simpel gestrickt und sagt relativ klar, was gemacht werden soll und was man beim Audit überprüfen muss. Und das kann man eigentlich mit der 13485 kann man sehr schön auditieren und auch dem Auditierten klar machen. Gut, schau, da steht, du brauchst ein dokumentiertes Verfahren fürs Management Review. Das heißt, ich hätte gern etwas gesehen, das ihr in eurem Kernsystem als dokumentiertes Verfahren bezeichnet. Und mehr kann man ja eh nicht wünschen.
Die Challenge ist dann, die Sachen einzubinden, die nicht unbedingt normativ gefordert sind.
Die 13485 als Grundlage zu nehmen für die MDR-Implementierung ist natürlich schon schwieriger, weil da hast du halt keine direkt das Mapping drinnen. Und das heißt, du musst dir ständig überlegen, wo gehört das hin und wie passt das zusammen, so ungefähr. Den Artikel 10, wo ja so ein Mini-QM-System taxativ enthalten ist, was mich immer wundert, warum man das dort so reinschreibt, weil steht das eh alles in der Norm auch drinnen. Also das ist so ein erster Versuch, über die Normenwelt hinaus quasi QM zu machen. Aber es macht es halt nicht leichter, diese Kombi sozusagen, dass man immer zwei Dinge miteinander, das ist eigentlich interessant, weil bei der MDR ist es jetzt so, wie es vorher mit der 46.001 und der 9.001 war. Jetzt hast du halt wieder zwei Dokumente, die du irgendwie synchronisieren musst. Das erzeugt natürlich Inkongruenzen zwischen den beiden Systemen und das macht die Welt nicht leichter für Hersteller. Das ist sicher, könnte man besser lösen.
Ich fand das so schön, dass du gerade gesagt hast, die 13485 wäre so klar. Ich habe kürzlich eine Schulung zur 13485 gegeben, eine zweitägige. Und für mich ist es alles klar, was in der Norm steht. Ich habe da auch keine Probleme, da irgendwelche Anforderungen noch zu interpretieren. Weiß aber, dass mir das vor vielen Jahren auch mal anders ging. Aber als ich die Schulung gegeben habe, ist mir dann erstmal nochmal aufgefallen, das Thema ist schon ganz schön komplex. Und wenn man da neu einsteigt, kann einen das extrem erschlagen. Weil die ganzen Konzepte, Kappa ist so ein gutes Beispiel. Ich kann mich selber daran erinnern, wie ich das erste Mal mich mit einem Kappa beschäftigen musste. Da habe ich gebraucht, um dieses Konzept verstehen zu können. Weil das ist ja nichts, was man im Alltag anwendet. Wenn man ein gutes Beispiel hat, dann kann man daran lernen und kann sich da irgendwie auch anpassen. Aber es ist nicht intuitiv.
Da habe ich einen sehr guten Lehrer gehabt, den Dr. Wagner vom TÜV Süd. Das war so ein sehr pragmatischer Auditor. Er kam immer von der Korrektur. Das war sein Lieblingsbeispiel, hat er jedes Mal erzählt. Du bist im Obstladen und dann ist da irgendein angefaultes Obststück. Also was ist jetzt die Korrektur und was ist die Korrekturmaßnahme? Die meisten haben dann immer gesagt, ja, die Korrekturmaßnahme ist, wir räumen das weg. Nein, hat er gesagt, leider, das ist falsch. Die Korrektur ist einfach das Wegräumen. Also danach kommt die Ursachenanalyse, ist herauszufinden, warum liegt denn da eigentlich was Verdorbenes? Also woran liegt das? Also die Ursachenanalyse ist da eigentlich der Kernpunkt. Und ich denke, jeder, der zu Hause ist, macht es automatisch, weil keiner will, dass ihm, sagen wir, die Kühltruhe zweimal abtaut. Ja? Das heißt, du überlegst da beim ersten Mal wahrscheinlich, wie kannst du das beim zweiten Mal vermeiden? Und dann kommt die Vorbeugemaßnahme, die ja eigentlich ein Stück weiter geht. Und Vorbeugemaßnahme wäre jetzt zu überlegen, okay, kann sowas Ähnliches aber anders passieren? Dann schaust du über den Tellerrand und sagst, okay, da gibt es andere Bereiche im Haus, vielleicht können wir das gleich mitnehmen. Und das, mehr ist es nicht. Das ist so logisch, ja, das ist so absolut logisch, dass ich eigentlich keine Norm dazu brauche. Und wenn man jetzt in ein Unternehmen geht und über den Kappa-Prozess redet, plötzlich wird es zu einer Wissenschaft.
Ich habe auch viele Auditoren schon erlebt, die gerade die Korrektur und die Korrekturmaßnahme nicht sauber auseinanderhalten können.
Ja, genau. Das ist das Problem. Also da liegt ein anderes Grundkonzept dahinter. Wir haben zwei Kapitel in der Norm. Eines heißt Korrekturmaßnahmen und eines ist Vorbeugemaßnahmen. Es steht in der 13485 drinnen, in Kapitel 853. Es muss Methoden für die Ermittlung von Vorbeugemaßnahmen geben. Du musst da eigene Methoden überlegen. Und eine ist zum Beispiel Risikomanagement oder andere Varianten, sozusagen wie du eben Vorbeugungsmaßnahmen ermitteln kannst. Aber das ist nicht der Output von Korrekturmaßnahmen, ist der Input von Kappa. Da fehlt dann was. Das sehen die wenigsten natürlich, weil alle von Kappa sprechen und irgendwie das mit dem amerikanischen Ansatz verwechseln, der deutlich klarer genau das fordert. Aber das sind so Feinheiten. Aber ein anderes Thema, das mir so wichtig ist, ist eben Risikomanagement und der risikobasierte Ansatz in der Norm. Also auch der ist ja zum Teil schon in verschiedenen Kapiteln drinnen, zum Beispiel bei Schulungsmaßnahmen. Schulung muss wirksam sein. Das heißt, du musst irgendwie überprüfen, haben die zugehört und haben sie es verstanden. Jetzt ist das aber nicht immer gleich wichtig, ob sie es verstanden haben. Bei manchen Dingen ist es egal. Also wenn es gelaufen ist, passiert nichts. Zumindest das Risiko ist gering, dass ein Mensch zu Schaden kommt. Bei anderen Schulungen ist es halt wichtig, dass sie es verstanden haben. Also muss ich überprüfen, ziemlich genau und gut überprüfen, ob die wirklich jetzt das, was zu vermitteln war, vermittelt bekommen haben. Und das ist der risikobasierte Ansatz eigentlich, der sich über alle Prozesse drüber zieht. Man muss es verstehen und das ist der entscheidende Punkt. Man darf nicht einfach irgendwelchen Text versuchen, stur umzusetzen, sondern man muss sich mit der Thematik auch beschäftigen. Und darum ist aus meiner Sicht Qualitätsmanagement etwas, was in der Norm formuliert ist, aber im Grunde ist es das etwas, was man leben muss und nicht einfach nur irgendwie normativ macht und dann einmal im Jahr ein Opfer gibt in den Opferkasten. Also in dem Sinne ist Qualitätsmanagement Überzeugung.
Ja. Ich glaube auch, das ist essentiell, weil die Normen beschreiben ja, wie wir in Unternehmen zusammenarbeiten. Weil letztendlich ist so eine Norm die Essenz, das, was sich rausgestellt hat, was am besten funktioniert, um intern vernünftig zusammenzuarbeiten und zu verbessern.
Wunderbar, genau so ist es.
Also ich gebe zu, für mich ist der schwierigste Prozess oder der nervigste Change Control. Ich finde es super nervig, sämtliche Änderungen permanent zu dokumentieren. Hast du da einen ähnlichen Prozess, den du nicht so magst?
Ich finde, der Prozess Datenanalyse ist leicht. Der ist so, ich verstehe, dass also Statistik ist was Wesentliches, aber auf das läuft es eigentlich so indirekt raus, dass Datenanalyse versucht, dem Leser nahezubringen, dass es Sinn macht, wenn man wirklich gute Daten hat, dass man die eben statistisch auswertet und daraus Erkenntnisse zieht. So gesehen, guter Ansatz, nur in der Norm sehr schlecht kommuniziert, weil auch wieder im Sinne der rechtzeitigen Reaktion gibt es verschiedene Level. Das eine Level ist, es passiert was und ich mache eine Korrekturmaßnahme. Das nächste Level ist, ich mache Preventive Actions, also ich überlege mal, was könnte denn relativ leicht passieren. Und die dritte Variante ist ja das, dass ich sehe, es geht bergab und weiter unten ist dann die Straße zu Ende und ich könnte schon jetzt weit davor statistisch erkennen, dass ich, wenn das länger so weitergeht, dann ist irgendwann einmal Ende und reagiere zu einem Zeitpunkt, wo ich nur aufgrund von Statistik überhaupt die Signale wahrnehmen kann. Und darum ist die Datenanalyse meines Erachtens, wenn man es aus QM-Sicht betrachtet, eigentlich nicht das Letzte, sondern das Erste, was man tun sollte. Und wenn man es von Management-Seite her betrachtet, ist das die beste Management-Praxis in Wirklichkeit. Nicht zu warten, bis erst was passiert, sondern einfach schon längst vorher zu reagieren. Und dazu brauche ich Sensoren. Und Statistik ist halt einfach ein Tool, mit dem man das relativ gut in den Griff bekommen kann. Also das ist der Prozess, den ich anders nennen würde und konkreter beschreiben würde, damit die Leser das leichter verstehen, worum es eigentlich geht.
Ich würde es auch mit auf den Fokus PMS legen und auch in Richtung Trendreport, dass das die Anknüpfungspunkte zur MDR sind, die man über diesen Punkt in der Norm bauen könnte.
Genau, also das passt sehr gut zusammen. Ja. Ich bin da voll dafür und es ist ja so interessant, dass bei der KI sich das Produkt ja während des Arbeiten kontinuierlich verändern kann, weil sie ja durch das Handeln lernt. Dementsprechend ist es eigentlich wirklich spannend, dass man jetzt eben viel stärker den Fokus von dem Pre-Market Assessment auf das Post-Market Surveillance verlegt. Also gerade bei KI ist das in den USA ja super stark sozusagen das Thema, dass man sagt, eigentlich das kontinuierliche Assessment des Produktes während des Einsatzes ist das eigentlich Entscheidende. In der MDD gab es ja grundsätzlich auch PMS als Anforderung, nur es wurde faktisch nicht umgesetzt, in dem Ausmaß zumindest nicht, wie es jetzt notwendig ist. Und mit diesen Periodic Safety Update Reports und mit diesen ganzen PMS-Anforderungen geht es eh genau in die Richtung auch. Also dass man die Dynamics ongoing macht, also laufende Beobachtung, weniger sozusagen so ein Zulassungsprozess.
Wenn du 26 Jahre jetzt schon als Berater unterwegs bist, wie hat sich denn die Beraterbranche in der Zeit geändert?
In Österreich zumindest gab es kaum Berater, es gab Auditoren und Leute, die das so nebenbei mitgemacht haben, aber es war keine Branche. Was sich in Österreich verändert hat, ist, dass das langsam zu einer Branche geworden ist. Und ich habe Jörg von einer Konferenz erzählt, die seit 2016 in Wien stattfindet. Das ist die Regulatory Conference der Lisa Vienna, das ist der Life Science Cluster aus Wien. Und wir haben uns immer verstanden als jemand, der versucht hat, solche Formate auch mitzugestalten und haben eben mit der Lisa dieses Format damals aus der Taufe gehoben. Und es braucht Zeit, um in einem Ökosystem diese Funktionen zu etablieren. Und die Beratungsbranche, die hat sich in Europa und in Österreich speziell ab 2008, 2009, 2010 etwas professionalisiert, wo dann auch Beratungsunternehmen direkt in Österreich entstanden sind, mit denen wir versucht, ein Ökosystem aufzubauen. Aber dieses Ökosystem hat auch lang nie diese Größenordnungen erreicht, wie sie jetzt zum Beispiel in Deutschland sind mit Biona, Q-Surfer und Metecon. Aber wir haben es eben in Wien ganz gut geschafft, mit dieser Veranstaltung so einen Punkt zu schaffen, wo die Branche sich trifft. Und da waren so circa 20-30% Berater dabei. Das variiert immer ein bisschen. 60-70% sind von den Herstellern. Und wir haben auch viele benannte Stellen dort. Also das ist auch sehr spannend. Also das finde ich fantastisch, also dass sie da sozusagen so ein Ökosystem etabliert hat, das jetzt die Beratungsbranche mit einschließt. Und wir haben sehr gute und breite Unterstützungsmöglichkeiten für Startups, genauso wie eben auch für etablierte Unternehmen. Und es gibt auch viele Andockpunkte. In jedem Bundesland gibt es einen Cluster, die sind Anlaufstellen dafür, und das ist sehr gut organisiert.
Hast du das Gefühl, dass die Ökosysteme unterschiedlich sind, je nachdem, ob man jetzt in Österreich in verschiedenen Städten ist, im Vergleich zu Deutschland? Oder würdest du sagen, dass das überall ähnlich funktioniert?
Auf Länderebene in Deutschland, glaube ich, ist es ähnlicher. Ich kann es nicht sagen, wie es über ganz Deutschland ist, ob das jetzt wirklich so eine Einheit darstellt oder ob das da eher föderaler funktioniert, obwohl die Grundansätze ja prinzipiell gleich sind. Österreich ist ja ein Föderalstaat, also das heißt, die Bundesländer haben sehr viele Eigenheiten und Möglichkeiten, selbst was zu machen, aber die Cluster trotzdem aufgrund ihrer Kleinheit relativ gesehen, das heißt, die brauchen einander, dass sie überhaupt das gesamte Thema bespielen können. Also wir sehen da eigentlich auch sehr stark unser Handeln und Tun, weil wir haben diese Konferenz vor 10 Jahren ins Leben gerufen und vor 5 Jahren einen MBA für Health Tech Management initiiert, der eben wieder die Schulungsschiene wirklich bis zum Master ermöglicht, also postgradual. Wir denken in Ökosysteme, und das ist das Schöne, wir sind wirtschaftlich in Österreich schon auch in einer Lage, dass wir nicht nur von der Hand in den Mund leben müssen und dementsprechend da unsere Strategie ist, das Ökosystem in Schuss zu halten, damit es eine vitale Szene gibt. Und die, denke ich, gemessen an der Größe des Landes, ganz schön respektabel im Vergleich mit Italien. Aber da ist es noch viel weiter hinten. Und eben auch, weil es offensichtlich noch keinen gibt, der versucht, das einmal in einem größeren Maßstab über die einzelnen italienischen Provinzen hinweg auszugleichen. Und in Österreich wäre das genauso, wenn es nicht gelungen wäre, in Wien sozusagen so ein bisschen an zentralen Drehscheibe zu machen. Es ist, denke ich, wichtig, dass man auch die nationalen Ziele sozusagen irgendwie nochmal in einer Superstruktur zusammenfasst und sowas macht wie so ein zentrales Element in diesem ganzen Medizinproduktewelt, wo sie alle sozusagen wieder treffen.
Gab es Produkte, die du betreut hast, wo du das Gefühl hattest, die sind der Start für eine neue Phase, die in der Entwicklung von Medizinprodukten eingeläutet wird? Wo du das Gefühl hast, du bist ein Pionier im Feld?
Wird schwierig mit der Antwort. Wenn sie kurz sein soll, dann sage ich nur My Sugar. Wenn ich noch einen zweiten Satz dazu sagen soll, wir waren die erste Medical App in Europa, die jemals zertifiziert haben, also bei TÜV Süd. Das ist dann in Deutschland ein bisschen hochgesprungen, weil die ZLG und B-Farm sich interessiert haben, wie das der TÜV Süd so gemacht hat. Da waren wir wirklich Pioniere zu dem Zeitpunkt. Das war 2010.
Hattest du das Gefühl, dass da teilweise mit Kanonen auf Spatzen geschossen wurde, im übertragenen Sinn?
Damals überhaupt nicht, ne? Weil es war pragmatisch. Ja. Es ging darum, ein QM-System zu beurteilen in seiner Robustheit, in seiner logischen, gleichmäßigen Ausbreitung, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, und da gibt es noch eine Anforderung an irgendeiner Detailstelle, habt ihr die oder habt ihr die nicht, die aber in dem Moment völlig irrelevant war. Dieser Ansatz war eher, das große Ganze zu betrachten und zu sagen, da gibt es jetzt ein neues Produkt, Medical Apps, wir haben noch kein State of the Art, ich muss es aber trotzdem beurteilen, und am Ende hat der Auditor eine Entscheidung getroffen und hat versucht, nach und nach robuste Prozesse auch bei den benannten Stellen zu etablieren.
Das war ja noch unter der MDD, oder?
Ja, das war MDD, genau. Also es war genau 2 Jahre nachdem, da gab es eine 2007-Richtlinie, die so als Amendment zu der MDD, die den Begriff Software in die Zweckbestimmung eingebracht hat. Und damit war plötzlich 2007 Software-Medizinprodukt überhaupt möglich.
Um jetzt nochmal auf diesen Begriff Ökosystem zurückzugehen. Das Ökosystem für alles drumherum, für Startups, ist ja eigentlich relativ konstant. Also Leute wie du und ich, die in der Beratung tätig sind, wir bleiben ja da und wir begleiten so verschiedene Generationen von Gründern. Und auch die Auditoren machen ihren Job ja meistens relativ lange. Aber die Gründer ändern sich natürlich und die sind ein paar Jahre dabei. Viele haben einen Exit, gründen dann was Neues. Hast du das Gefühl, dass der Typ Mensch, der Unternehmen gründet im Bereich Medizintechnik, sich verändert oder verändert hat?
Also in meiner Familie ist Diabetes kein Fremdwort. Das ist wirklich eine ganz persönliche Geschichte. Als ich die Burschen kennengelernt habe, da war das für mich interessant, aufgrund der Tatsache, dass ich mit Diabetes schon zu tun hatte. Und ich dachte mir, denen würde ich gerne arbeiten, weil ich denke, das ist ein Thema, da kann ich vielleicht selbst auch davon profitieren. Das waren eben Gründer, die wollten das einmal primär für sich selbst machen. Die hatten zu diesem Zeitpunkt keinerlei Voraussicht auf einen phänomenalen Exit, sondern die wollten einfach ein Produkt machen. Die wollten es einfach machen, und das hat mir so imponiert. Der zweite, da war es Machine Learning. Also die Firma ContextPro ist auch ein Wiener Startup an der TU Wien gegründet, 2016. Die haben 2019 die erste Machine Learning-basierende Radiologie-App zertifiziert. Und das ging halt auch relativ gut glatt. Wir waren natürlich schon sehr früh dran mit einem ersten Medizinprodukt mit Machine Learning. So gesehen war das immer wieder die Thematik, wo die Grenzen einfach auszuloten sind. Das hat vielleicht dazu beigetragen, dass ein Ökosystem entstanden ist.
Kontinuität ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich möchte Claudia fragen, ob sie noch eine dringende Frage hat oder ob sie jetzt zum Entweder-Oder überleiten möchte, was auch eine Kontinuität hat, weil unser Interview sich allmählich so langsam, aber sicher einem endlichen Zeitpunkt nähert.
Da hast du die gleichen Gedanken, die ich gerade hatte. Und ich habe auch noch eine Frage, aber ich würde die nach dem Entweder-Oder stellen.
Gut, dann erklär uns doch mal das Entweder-Oder, was ich übrigens neulich bei Radio 1 bei die Sonntagsfahrer gehört habe.
Es scheint, vielleicht ist das was sehr, sehr Deutsches, dass wir gerne dieses Spiel spielen. Und vielleicht sollte man das in seinem Privatleben auch etablieren. Das könnte ganz lustig werden. Also, ich erkläre noch mal kurz das Entweder-Oder. Du bekommst von uns zwei Begriffe genannt und sollst dich so schnell wie es geht für einen Begriff entscheiden, am besten ohne nachzudenken. Allerdings wäre es schön, wenn du danach uns erklärst, warum du dich für den Begriff entschieden hast.
Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir von unten oder von oben anfangen.
Dann scrollen wir von oben nach unten, da stehst du gerade ganz oben. Gut. Dann würde ich dir jetzt den Vortritt lassen.
Oh, danke sehr. Na dann, Beratung oder Lehre?
Beratung.
Das österreichische oder das deutsche Medizinproduktegesetz?
Bleibe ich bei der österreichischen Variante.
Das musst du jetzt erklären.
Die Medizinproduktegesetze haben wir insgesamt sehr stark an Bedeutung verloren und dementsprechend habe ich mit dem deutschen Medizinproduktegesetz so direkt bei Beratung eigentlich selten zu tun, weil wir uns ja auf die europäischen Verordnungen beziehen und wenn es einmal so Sonderfälle gibt wie den Medizinprodukteberater, dann reicht es mir, wenn ich mich auf die Österreicher konzentriere.
Normen 13485 oder 14971?
Riskmanagement 14971.
Software oder Hardware?
Software.
Behörde oder benannte Stelle?
Ich denke, Behörden wären eher in der Lage, da leichtere Systeme zu etablieren.
Die halten sich auch nicht ganz so strikt an den MDCG-Guidances fest.
Ich weiß nicht, ob wir das BfArM stärker involviert haben wollen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist die österreichische Behörde bei vielen Dingen pragmatischer. Du hast gerade einen guten Punkt genannt, den Medizinprodukteberater. Das ist eine ganz alte Funktion und es geht darum, dass Menschen, die Auskunft geben über das Medizinprodukt, geschult sein müssen auf das Produkt und auch auf die Basics, was die MDR betrifft. Und ich finde das eine total gute Forderung. Gibt es das in Österreich auch?
Ja, das gibt es meines Wissens auch nur in Deutschland und in Österreich. Um auch einen kleinen Unterschied zu nennen, der mir erst kürzlich bekannt wurde. In Österreich gibt es eine Behörde, das BASC, Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Die bieten sogenannte Klassifizierungs- und Abgrenzungsverfahren an. Ich glaube, das bietet auch in Deutschland die Behörde an. Ich wollte dasselbe für Niederlande mal machen, kürzlich. Bin draufgekommen, dass das nicht so ist. Also es ist ganz interessant, dass die nationalen Spielräume trotzdem noch existieren in der MDR, also auf einem anderen Level natürlich. Aber beispielsweise das, was die Behörden machen oder nicht machen, ist so gar nicht in Konkurrenz sozusagen. Es gibt überhaupt nur 8 Länder, die diese Beratungsleistung für Firmen bieten, dass die von ihrer Behörde sich per Bescheid abholen können, ob das Produkt ein Medizinprodukt ist oder nicht, also diese Abgrenzung durchführen können oder auch eine Klassifizierung für ein bestehendes Medizinprodukt verifizieren. Da kann man sich dann mal rechtlich sicher sein.
Ja. Wir müssen uns ja so langsam dem Ende nähern. Und ich habe aber noch so ein paar Soft-Fragen, also keine harten Fakten. Ein Punkt, den ich mir nämlich aufgeschrieben hatte nach unserem Vorgespräch, ist der Hinweis, dass vor 1996 gab es ja auch gar kein Internet. Und du hast vorhin auch erwähnt, dass deine Frau die Norm abgetippt hat. Jetzt frage ich mich natürlich, wie arbeitet man als Berater ohne Google?
Das Wie ist, glaube ich, gar nicht die Frage, sondern ob. Ich meine, das Wichtigste, ich denke, Lesen ist, glaube ich, die Frage, wie. Das Verkürzen durch irgendwelche Tools ist immer die zweitbeste Lösung. Die erstbeste Lösung ist einfach, sich wirklich mit dem Inhalt zu beschäftigen, weil das, denke ich, ist schon die Pflicht, sich sozusagen mit der Substanz auseinanderzusetzen. Und Techniker, das wird wieder ein bisschen philosophisch, sind eben relativ leicht zu enttarnen. Nicht? Also du musst deren Produkte nur einschalten. Ein Auto, das nicht anspringt, geht nicht. Und damit ist relativ klar, dass da irgendwas schiefläuft. ein Berater, der kann sich leicht hinter großen und langen Wortkonstruktionen oder Texten oder Gutachten oder sonst was verstecken und am Ende immer behaupten, das war anders gemeint. Also für mich muss das immer belastbar sein. Und deswegen denke ich, ist die Quelle einfach das Entscheidende. Und je besser die Quellen sind, desto besser ist das, was daraus entsteht. Und das drum wieder zurück zu 13485 oder zu 14971, die sind sehr klar und sehr einfach zu verstehen. Das ist keine Wissenschaft. Am Ende aber sehr effizient. Ich denke, das ist gut. Was weniger gut ist, ist viel Text. Und insofern, die MDR hat halt leider ziemlich viel Text und noch zusätzliche Leitfäden, die man dann mit einbinden muss. Dann kommt die Frage wieder zurück zum Google oder zur KI. Irgendwann kommst du dann auf ein Level von Text, den du als Mensch rein zeitlich nicht beherrschen kannst. Dann musst du irgendwas haben zum Verdichten. Und da bin ich eher der Fan von guter KI, die in der Lage ist, robuste und nachvollziehbare Kondensate zu bilden, die auf Einzelfragen abbildbar sind und wo man mit Nachlesen verifizieren kann, dass das Ergebnis auch stimmt und dann wesentlich schneller ist.
Glaubst du, dass die KI...
Ich glaube, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr für diese Frage.
Doch, die müssen wir, die ist essentiell. Wir stellen noch diese letzte Frage und ich halte mich kurz. Was glaubst du denn, wie sich das Berufsbild des Regulatory Affairs Berater durch die KI verändern wird? Ich glaube, dass es ein Tool ist, das für Berater ziemlich gut ist, aber es gibt ja auch teilweise Hersteller, die das nutzen, ohne mit den Ergebnissen umgehen zu können. Was denkst du?
Also ich denke, das ist unser Werkzeug sozusagen. Das erste Mal haben wir ein richtiges Werkzeug bei der Hand. Aber es ist natürlich wirtschaftlich schon, hat einen anderen Effekt, weil, wie du sagst, es werden viele sich mit dem behelfen und vermutlich wird es auf die Beratungsbranche schon einen Druck ausüben und dann muss man halt schauen, wie man mit anderen oder besseren Lösungen einfach trotzdem einen guten Marktanteil behalten kann. Aber es wird sich auswirken.
Das ist fast ein schönes Schlusswort. Wenn da nicht noch irgendwas offen wäre, Claudia, du hast eine Ankündigung versprochen.
Ja.
Oder wollen wir vorher Martin danken, dass er sich die Zeit genommen hat,
ja,
und große Löcher im Bauch hat, die wir ihn da hineingefragt haben?
Ja, voll Dank zurück. Es ist schön, gute Fragen zu bekommen und es hat mich wahnsinnig gefreut, einfach darüber nachdenken zu dürfen. Aber es war zwar ein bisschen wie eine Psychoanalyse, weil ich sagen, für Berater, was ihr da braucht.
Das ist schön, dass du das so sagst, weil es soll ja auch darum gehen, ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Und wir machen da jetzt auch den nächsten Schritt. Jörg, möchtest du das sagen?
Ich weiß gar nicht, oder? Also es wird Änderungen demnächst wieder mal geben, sowohl an der.
Ich möchte es abkürzen. Ich glaube, wir können niemanden mehr auf die Folter spannen. Wir sind alle TikTok und Instagram und sowas gewohnt. Wir werden der offizielle Raps Germany Podcast. Das heißt, wir sind eingebettet in ein großes Netzwerk der Raps, der Regulatory Affairs Professional Society, und bieten dann noch mehr Gruppentherapie an.
Genau, Gruppentherapie und Hilfe zur Selbsthilfe.
Schön, dass das so gelingt, dass ihr das so durchsetzt und ja, ihr habt was Hochinnovatives gemacht. Zudem kann ich euch noch gratulieren, weil ich denke, das ist das, was man in den Genen hat oder nicht. Und ihr habt es offensichtlich auch in den Genen. Ich finde es schön. Ich bin ja auf einen Podcast so gestoßen, dass ich aktiv nach einem Medizinprodukte-Podcast gesucht habe im Internet. Und da gab es eh nur euren. Also habe ich mir gedacht, das sind Pioniere, mit denen möchte
ich
reden.
Ich würde sagen, wir beenden das jetzt, sonst wären wir alle gleich immer schüchterner und rot.
Außerdem müssen wir jetzt auch so langsam aus unserer Qualitätersicht das Deming-Rad unterbrechen, weil sonst finden wir ja nie ein Ende.
Ja. Vielleicht können wir heute, weil das ja nun die letzte unabhängige Folge ist, vielleicht unseren Gast die Folge beenden lassen. Wie wäre das denn?
Da müssten wir den Text aber ein bisschen ändern und es müsste dann eine Aufforderung werden, dass ich gefälligst ausmachen soll oder so.
Ja, finde ich gut.
Dann muss Martin mich jetzt auffordern, dass ich ausmachen soll.
Ja, dann lieber Jörg, so wie du mich hineingelotst hast in den Podcast, werfe ich dich jetzt raus. Also wir machen jetzt Schluss, es ist genug gesprochen worden. Eine letzte Einladung an euch. Merkt euch den 15. Oktober vor, dieses Jahr wieder die 10. Regulatory Konferenz in Wien. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich euch beide dort persönlich treffen könnte.
Ja, danke für die Einladung.
Ich schreibe es mir mal gleich auf.
Ja.
Und dann komme ich natürlich deiner Aufforderung nach und mache dann jetzt mal aus.
Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction, Jörg Brogmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.